D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind auch Deutsche verletzt worden, mindestens eine Person schwer, und es sei nicht auszuschließen, dass auch Deutsche beim Attentat ums Leben gekommen sind. Die Terrorangriffe auf Brüssel waren gestern unser Thema und auch heute werden wir uns nochmal damit beschäftigen, wie die aktuelle Lage ist, wie ihr auf die Anschläge von Brüssel reagiert. Darüber werden wir sprechen. Pascal Fischer, du bist auch schon bei mir.
Hallo.
Du bleibst auch noch ein bisschen da. Grüß dich. Du kümmerst dich heute um
Buntstifte, sie sind begehrt und werden bald knapp.
Das hast du schön, du solltest mal überlegen, ob du so für einen Privatfernsehen so Trailersprecher wirst. Du hast so was Dramatisches in der Stimme.
Aber nur für Buntstiftwerbung dann.
Okay, gefällt mir gut. Also, es ist Donnerstagabend, hier ist die Redaktionskonferenz. Ich bin Sonja Meschkat.
D-Radio Wissen.
Der Tag nach den Terroranschlägen in Brüssel. Der ARD-Reporter Christian Feld lebt und arbeitet dort und fasst mal zusammen, wie sich das für ihn heute dargestellt hat.
Dieser Tag, das ist so ein Puzzle aus verschiedenen Eindrücken. Da waren zwei Frauen, die auf Klappstühlen die ganze Nacht eingehüllt in Decken hier gesessen haben und Anteil nehmen wollten. Eben hat eine Frau hier hinter mir auf der Treppe vor der Börse einfach aus dem Stand eine Opernarie gesungen und es standen Menschen an ihrer Seite. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war nicht nur die Schweigeminute, sondern der lange, intensive Applaus danach, um zu zeigen, wir lassen uns nicht kleinkriegen von diesem Terrorismus.
Die Anteilnahme bei der Bevölkerung ist also groß. Rund um die Börse, das ist ein zentraler Platz in Brüssel, versammeln sich den ganzen Tag über Menschen, auch jetzt noch, um der 34 Opfer zu gedenken. Der Alltag geht weiter, auch bei uns. Unsere Reporterin Anna Kohn war heute unterwegs, um von euch zu erfahren, wie ihr auf die Anschläge von Brüssel reagiert habt.
Mulmiges Gefühl. Also nicht, aber schon traurig, würde ich sagen. Also schon ein bisschen betroffen so.
Also eigentlich mache ich ganz normal weiter. Ich weiß nicht, zwar ein bisschen komisch, aber ich schränke mich nicht in meinem Leben ein.
Ich mache ganz normal weiter. Ich glaube, das wird jetzt nur noch sicherer. Also, dass jetzt mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Ist natürlich schon relativ nah, aber ich denke, Brüssel ist schon nochmal was anderes als Deutschland. Also mir geht es eigentlich gut so.
Große Panik, Fehlanzeige. Wir gehen weiter zur Uni, treffen unsere beste Freundin auf einen Kaffee, gehen zum Sport. Stumpfen wir ab? Nein, sagt der Neurologe Magnus Heyer.
Das ist eine Art von Notwehr. Ich muss ja weitermachen. Wenn ich mein Leben nicht beenden will, dann muss ich in irgendeiner Form weiterleben. Und ich kann mich ja nicht in irgendeinem Bunker vergraben. Das ist banal, das ist aber so. Aber das ist ein Verdrängungsvorgang, das ist keine Gewöhnung.
Dass wir trotzdem aus dem Haus gehen und ganz normal weitermachen, ist vielleicht auch eine Art Trotzreaktion. Wir wollen bewusst nicht, dass der Terror unser Leben bestimmt oder die Art, wie wir miteinander umgehen.
Man sollte sich ja jetzt auch nicht irgendwie verkrümeln oder dem Gegenüber jetzt irgendwas schon wieder in die Schuhe schieben. Das sind ja jetzt auch nicht alle Leute.
Das ist ja, glaube ich, auch genau das, was Terroristen erreichen wollen. Dass sie halt einschüchtern und halt Angst verbreiten wollen, dass Menschen halt irgendwie da dann quasi gerade in der westlichen Welt dann irgendwie auf unsere Qualitäten wir alle verzichten sollen. Und deshalb, naja, also ich würde sagen, wir beide leben auf jeden Fall so weiter wie halt bisher.
Aber obwohl wir schnell wieder zur Normalität übergehen, sagt Neurologe Heyer, können wir nicht vermeiden, dass der Terror sich in unser Unterbewusstsein gräbt. Oder besser gesagt, die Bilder, die wir in den Medien davon vermittelt bekommen. Mal mehr und mal weniger reißerisch.
Die Bilder brennen sich bei uns ein, sie brennen sich in unser Angstzentrum ein. Das ist eine ganz tiefe emotionale Verarbeitungsinstanz und die Bilder kriegen wir da nicht wieder raus. Und wir reagieren bei passender Gelegenheit trotzdem panisch genau darauf.
Wenn zum Beispiel am Bahnhof ein verlassenes Gepäckstück steht, dann kriecht die Angst wieder hervor. Erinnert uns an Berichte im Radio und im Fernsehen, an verwackelte Videos im Netz mit panischen Menschen. Klar, wir gucken die Videos. Aber am Ende bleibt manchmal das schale Gefühl, dass wir einst zu viel davon geguckt haben.
Sie brennen sich uns in den Kopf ein. Wir haben keine Vergessenstaste, wir haben keine Löschtaste im Gehirn. Die Bilder bleiben drin, weil sie eben sehr emotional unterfüttert sind und wir uns Dinge, die sehr emotional sind, positiv wie negativ, in unser Gehirn einfach einbrennen. Und diese Bilder werden uns bis an unser Lebensende begleiten, exakt bis an unser Lebensende. Und die Angst bleibt dann da. Also es ist nicht wirklich gut, sich diese Bilder von zerfetzten Leibern, sich die im Übermaß anzugucken. Die werden wir nicht wieder los, die können wir auch nicht kontrollieren.
Die Bilder sind eine Sache, aber es gibt noch mehr Gründe, warum uns Terroranschläge mehr verunsichern als andere Ereignisse.
Schließlich müssten wir uns eigentlich auch viele Gedanken machen über den Straßenverkehr. Letztes Jahr gab es in Deutschland fast 3.500 Verkehrstote.
Und zwar bekommen wir die Nachrichten von Verkehrsunfalltoten von der Landstraße oder Drogentoten oder so in kleinen Stückzahlen. Also da passieren ja immer nur in Anführungsstrichen Unfälle mit 2, 3 Verstorbenen. Jeder einzelne Tote ist eine Tragödie, aber es sind dann eben kleine Zahlen. Und bei anderen Dingen wie den Terroranschlägen, aber eben auch wie dem Germanwings-Absturz oder wie bei einem anderen Absturz jetzt in Russland, ist es eine große Zahl von Betroffenen gleichzeitig.
Und wir fühlen uns dem Terror einfach mehr ausgeliefert.
Klar kann es genau so hier passieren. Und man kann sich darauf auch schlecht vorbereiten. Ich meine, man sieht es ja nicht kommen und schwierig, da was irgendwie im Vorfeld gegen zu machen.
Neurologe Heyer sagt, wir nehmen das Risiko ganz anders wahr, wenn wir zum Beispiel mit 100 Sachen die Landstraße runterbrettern. Auch wenn die Gefahr dort theoretisch größer ist, dass uns etwas passiert, als dass wir bei einem Terroranschlag verletzt werden.
Unser emotionales Gehirn arbeitet sehr viel mehr mit Bildern als mit Statistiken. Sie haben die Illusion, es ist eine Illusion, aber Sie haben die Illusion, dass Sie im Straßenverkehr immer Herr oder Frau der Lage sind, was Sie nicht sind. Wenn Ihnen frontal jemand reinfährt, dann sind Sie dem genauso ausgeliefert wie eben die Ausgeliefertheit im Flugzeug oder bei einem Terroranschlag. Aber das Gefühl, ausgeliefert zu sein und selber nicht handeln zu können, das ist, glaube ich, das, was die Sache noch zusätzlich bedrohlich macht.
Anna Kohn über den Tag nach den Anschlägen von Brüssel und wovor wir Angst haben.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die im wahrsten Sinne des Wortes wirklich Buntes bzw. Vermischtes diese Bezeichnung verdient hat. Buntstiftehersteller stöhnen nämlich aktuell unter Sonderschichten. Warum das? Unser Kolorit-Korrespondent Pascal Fischer hat selbstverständlich die Antwort. Na, dann klär uns mal auf, Pascal.
Ja, die Nachfrage ist wirklich so hoch. Faber-Castell berichtet, seit einem Jahr boomt alles. Der Umsatz ist in den vergangenen Jahren nämlich um 14% gestiegen. Bei Nürnberg, da schieben die 750 Mitarbeiter mehr Arbeit. 6 Tage die Woche im Dreischichtsystem.
Warum?
Ja, was für Kinder gut ist, kann für Erwachsene nicht schlecht sein. Denn es gibt einen neuen Trend, Ausmalbücher für Erwachsene.
Ach du liebe Zeit.
Das sind meist so schwarze Umrisse von Mustern, Mandalas, Gartenlandschaften, Fantasietieren oder sogar Schauspieler Ryan Gosling.
Wow.
Und das siehst du in Buchläden und auf Bestsellerlisten schon. Das alles soll entstressen, man kann also abschalten und mechanisch so ein bisschen malen.
Erwachsene Menschen setzen sich also wirklich vor Ausmalbücher und malen die mit Buntstiften aus und fühlen sich dabei glücklich und zufrieden.
Ich habe auch eins zu Hause. Ja.
Das ist geil. Warum? Was? Also, wenn der Buntstiftmarkt doch jetzt zusammenbricht, was dann?
Ah, da habe ich schon Plan B für diese Farbenflaute. Ne? Also auch an die da draußen. Zeugt Kinder und dann könnt ihr Bahn fahren. Dann gibt es nämlich kostenlos im ICE so Buntstiftpacks und auch so Bücher. Dann klaut ihr euch was. Oder geht einfach ins Familienrestaurant. Da liegen diese Stifte immer rum, damit die Kleinen ruhig sind. Bestellt einen Kaffee und koloriert drauf los.
Also mir würden 1000 andere Dinge einfallen, bevor ich mich vor ein Buch setze, um da irgendwelche Bilder auszumalen. Aber
Häkeln.
Gut, wenn die Menschen glücklich sind, wenn ihr das auch macht, ich gönne es euch sehr. Billigheimer und Schnäppchenjäger Pascal Fischer hat euch schon mal seinen Plan B verraten, falls es mit dem Buntstiften nochmal eng werden sollte im Laufe des Jahres.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Taxi ist zu teuer, ein eigenes Auto habt ihr nicht. Führerschein schon, na dann Carsharing-App raus und ab dafür. Ja, gemütlich nach Hause tuckern mit einem geteilten Auto. Carsharing in Großstädten ist mittlerweile kein Problem mehr. Es gibt viele Anbieter und alle behaupten selbstverständlich, wir sind die Besten. Na toll, wem soll man denn jetzt glauben? Der ADAC hat 33 unterschiedliche Carsharing-Anbieter getestet. Sabine Bär hat diesen Test durchgeführt für den ADAC. Frau Bär, dann verraten Sie uns doch mal, wer ist denn der beste Anbieter?
Der beste Anbieter, das kann man so nicht sagen. Wir haben ja in den Städten unterschiedliche Carsharing-Anbieter getestet und herauskam, dass die meisten Anbieter mit der Note gut abgeschnitten haben. 4 waren insgesamt sehr gut, 3-mal gab es ein ausreichend und schlechter hat niemand abgeschnitten.
Was musste man denn tun dafür als Carsharing-Anbieter, dass man von Ihnen mit sehr gut bewertet worden ist?
Wir haben eine Internetabfrage gemacht, da haben wir zum Beispiel die Preise ermittelt. Wir haben ermittelt, welche Fahrzeuge zur Verfügung stehen, wo sie zur Verfügung stehen und solche Sachen, die Sie eben übers Internet recherchieren können. Und dann haben wir unsere Orchester in die jeweiligen Städte geschickt, haben sie buchen lassen, haben sie dann eben zum Fahrzeug gehen lassen, das Fahrzeug öffnen, starten, fahren und dann schließlich wieder abgeben. Da haben wir dann auch geschaut, ob das Fahrzeug in Ordnung ist, ob Schäden gemeldet sind, ob zum Beispiel Warndreieck oder Verbandskasten im Auto sind und Kfz-Schein, sehr wichtig. Und schließlich haben wir das Auto wieder abgestellt.
Dann erklären Sie uns doch mal, wie unterscheiden sich die Angebote?
Wir haben keine großen Unterschiede festgestellt. Es gibt ja grundsätzlich zwei verschiedene Arten des Carsharing. Das sind einmal die stationsgebundenen Autos und das sind die Free-Floater, die Sie eben irgendwo am Straßenrand meist abgestellt finden. Man muss sich da genau überlegen, zu welchem Zweck man das Auto haben möchte und auch welche Autos man haben möchte, weil die stationsgebundenen mehr Modelle anbieten. Aber insgesamt in der Handhabung kann man also keinen großen Unterschied feststellen. Wie gesagt, das ist eine Sache der persönlichen Vorliebe.
Gab es nicht irgendwas, wo Sie gesagt haben, na, das ist jetzt doch ein Knackpunkt, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, so richtig schlecht war ja keiner der Anbieter.
So richtig schlecht war keiner. Trotzdem gibt es allerdings Verbesserungsbedarf. Also zum Beispiel, wir haben häufig keine Kfz-Scheine gefunden in den Autos. Keine Ausrüstung wie eben Verbandskasten oder Warndreieck oder die Warnwesten. Das Problem ist, wenn die Polizei sie aufhält, müssen sie die Sachen zeigen. Sie müssen sie also dabei haben. Sie werden zunächst verantwortlich gemacht. Das waren solche Dinge. Dann gab es vereinzelt Fahrzeuge, die nicht am Ort standen zur vereinbarten Zeit oder die nicht geöffnet werden konnten, oder es gab Fahrzeuge, die im Hochsommer noch mit Winterreifen unterwegs waren, und es gab auch Sachen in den Verträgen von bestimmten Anbietern, also zum Beispiel, dass die Autonutzer pauschal für nicht gemeldete Neuschäden haftbar gemacht werden. Sowas ist natürlich für den Nutzer nicht so wahnsinnig erfreulich.
Wenn ich mir jetzt einen Mietwagen nehme, dann wird ja gerne auch vom Vermieter sehr offensiv doch dazu geraten, dass ich mir bitte überlegen soll, ob ich nicht noch diese und jene Versicherung abschließen möchte. Wie ist denn das beim Carsharing?
Beim Carsharing sind Sie versichert. Da gibt es auch Selbstbeteiligung. Das war übrigens auch ein Punkt, den wir auf unserer Checkliste hatten. Wie hoch ist diese Selbstbeteiligung? Ist sie über 1.000 Euro zum Beispiel? Dann hat sich das negativ bemerkbar gemacht. Aber da sind Sie versichert. Es gibt ja grundsätzlich schon einen Unterschied zwischen Mietwagen und Carsharing, weil Sie beim Mietwagen ja den Ansprechpartner vor Ort haben. Beim Carsharing steht es auf der Straße.
Also keine lokale Anlaufstation.
Sie haben keine lokale Anlaufstation. Sie müssen über Telefon dann eben mit dem Anbieter in irgendwelche Verhandlungen eintreten, wenn zum Beispiel Schäden am Auto sind, die nicht gemeldet sind. Sie haben eine Schadensliste im Auto und die sollten Sie tunlichst vergleichen, ob die auch stimmt mit den Schäden, die tatsächlich am Auto sind, bevor Sie losfahren.
Über 1,2 Millionen Menschen sind bei uns bei einem Carsharer angemeldet. Der ADAC hat jetzt mal 33 Anbieter getestet und stellt fest, richtig schlecht ist keiner. Ihr müsst aber eben auf die Feinheiten achten. Also wie teuer, welche Tarife werden da angeboten, welche Buchungsoptionen habt ihr und hat das Auto schon eine Macke, wenn ihr es übernehmt, oder ist alles okay?
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Seit gestern liegen viele neue Informationen zu dem Terroranschlag von Brüssel vor. Nach Auskunft der Behörden haben sich offenbar zwei Brüder in die Luft gesprengt. Über den Stand der Dinge spreche ich jetzt mit Tilko Gries, unserem Korrespondenten in Brüssel. Tilko, welche Erkenntnisse gibt es denn jetzt zu diesen mutmaßlichen Selbstmordattentätern?
Gesichert gibt es diese Informationen. Die beiden heißen Ibrahim und Khalid El-Bakraoui. Die beiden sind belgische Staatsbürger. Ibrahim ist 30 Jahre alt geworden, Khalid, sein Bruder, 27 Jahre alt geworden. Und beide sind gestern nach Angaben der Staatsanwaltschaft hier in Belgien, in Brüssel, gestern an den Attentaten beteiligt gewesen. Der eine, der ältere, am Flughafen und der jüngere in der Metro. Und gesichert es auch. Heute Abend gibt es 31 Tote und 270 Verletzte. Die Behörden gehen nach wie vor danach davon aus, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen kann, weil einige sehr schwer verletzt sind.
Jetzt haben wir heute hier gehört, ein dritter Verdächtiger sei festgenommen worden. Dann ist das aber später von der Polizei wieder dementiert worden. Das sei nicht der Mann gewesen, nach dem sie gesucht hätten. Was kannst du darüber sagen?
Darüber gibt es tatsächlich Verwirrung hier, denn wir haben von der Polizei natürlich dasselbe gehört. Es soll aber eine Festnahme gegeben haben und es soll auch noch jemand in Gewahrsam sein, aber es ist nicht mitgeteilt worden, um wen es sich denn handelt. Wer das nun ist, also das ist nicht klar. Jetzt gehen hier verschiedene Meldungen hin und her, ob einer der Gesuchten, es gibt ja einen, der nach wie vor flüchtig ist, ob der nun identifiziert worden sei oder nicht. Das alles ist nicht bestätigt, deswegen halte ich mich jetzt am besten gar nicht damit auf, all das hier wiederzugeben, weil es, glaube ich, vor allem Verwirrung stiftet, und gesichert ist eben all das nicht.
Wie waren die Reaktionen heute in Brüssel? Was hast du für einen Eindruck? Also läuft das normale Leben da jetzt weiter?
Nein, das tut es sicher nicht. Ganz, ganz viele Menschen trauern und tun das auch öffentlich. Hier werden gelegentlich, sieht man Fahnen, belgische Fahnen, die aus Fenstern gehängt werden. Und es hat sich im Brüsseler Zentrum ein Platz etabliert als ein zentraler Ort der Trauer. Das ist der Börsenplatz. Dieses Börsengebäude ist ein großes, mächtiges, klassizistisches Gebäude. Auf dem Vorplatz werden seit gestern schon, das ist eine Fußgängerzone, da werden seit gestern schon Kerzen aufgestellt und Zettel und Plakate hingelegt. Und heute hat dort auch die zentrale Schweigeminute stattgefunden um 12 Uhr. Die war tatsächlich auch länger als nur eine Minute. Die Menschen haben geschwiegen und sich an den Händen gehalten. Und das geht heute Abend auch wieder so weiter. Der Platz ist nie leer gewesen den ganzen Tag über. Und heute Abend strömen jetzt doch immer mehr Menschen dort wieder hin, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.
Die Sicherheitsbehörden von Belgien sind ja schon sehr schnell nach dem Anschlag kritisiert worden. Wie reagieren die eigentlich auf die Vorwürfe? Gibt es da irgendeine Stellungnahme?
Die gibt es eigentlich so gut wie nicht. Soweit ich das hier beobachte, hat auch die politische Diskussion darüber hier in Belgien noch nicht eingesetzt. Man könnte ja sagen, irgendwie die Opposition im Parlament würde das nutzen, um über die Regierung herzufallen oder zumindest die Kritik zu üben. Also ich glaube, diese Diskussion wird erst in den nächsten Tagen dann aufkommen, wenn man noch dreimal mehr Luft geholt hat. Aber es sind ja, wenn ich das kurz nennen darf, schon einige offene Fragen. Zum Beispiel hat es ja in der vergangenen Woche einen Zugriff gegeben auf Terrorverdächtige hier im Süden Brüssels. Dabei sind zwei Menschen entkommen. Wie konnte das passieren? Über Dächer entkommen. Wie ist denen das gelungen? Oder warum hat es so lange gedauert, Salah Abdeslam festzunehmen, was am vergangenen Freitag ja geschehen ist, 4 Monate nach den Attentaten von Paris? Und dann ist er dort festgenommen, wo er herkommt, nämlich im Stadtteil Molenbeek. Hätte man das nicht früher machen können, früher erledigen können sozusagen? Diese Fragen werden schon gestellt. Und wenn die Festnahme am Freitag bedeutet hat, dass man vielleicht eine Racheaktion zu befürchten hat, warum sind dann die Sicherheitsmaßnahmen nicht drastisch verschärft worden? All das sind Fragen, die Belgien bevorstehen und die diskutiert werden müssen. Darauf warten wir aber noch.
Thielko, vielen Dank an dich für deine Informationen. Thielko Gries zur aktuellen Lage in Brüssel. Morgen Nachmittag werden sich die EU-Innen- und Justizminister treffen, um über die Lage zu beraten.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich habe vorhin noch ein Bild gesehen auf Twitter aus Brüssel. Ein öffentlicher Mülleimer, und der ist verriegelt mit einer kleinen Metallplatte. Ich glaube, in diesem Foto steckt viel drin und es steht für vieles, was die Menschen momentan in Brüssel umtreibt. Sie sind geschockt, sie sind verunsichert, besorgt, haben Angst oder eben einfach nur ein mulmiges Gefühl. Kann man eigentlich auch anders reagieren, außer mit diesen Gefühlen auf diese Anschläge? Kann man damit irgendwie konstruktiv umgehen? Das ist eine Frage, die sich unser D-Radio-Wissen-Reporter Benedikt Wischer gestellt hat. Benedikt, kann man?
Also zuerst mal gibt es natürlich nicht die eine richtige Reaktion auf ein solches Ereignis, aber man kann auf jeden Fall über die Art und Weise nachdenken, wie wir selbst mit einem solchen Ereignis umgehen und wie wir in Zukunft versuchen wollen, dass ähnliche Anschläge vermieden werden. Diese Frage stellt beispielsweise der sogenannte konstruktive Journalismus. Ich habe heute Mittag mit Maren Urner gesprochen. Sie ist Journalistin und startet gerade das Crowdfunding-Projekt Perspective Daily, eine Online-Plattform mit konstruktivem Journalismus. Und Maren hat mir gesagt, dass aus ihrer Sicht ein Großteil der Berichterstattung keine wirklichen Lösungen anbietet. anbietet.
Was bringt es uns, einen Live-Ticker zu haben, der Minutentakt die Anzahl von Toten und Verletzten aktualisiert? Was habe ich als Empfänger, als Nachrichten- oder Medienkonsument an der Stelle für einen Mehrwert? Denn die große Frage, die über dem konstruktiven Journalismus steht, ist eben, was hilft uns wirklich weiter, die Welt zu verstehen und auch ein Weltbild zu bekommen, was uns handlungsfähig macht, beziehungsweise eben nicht in einem diffusen Gefühl, in diesem Fall der Angst, allein zurücklässt. Und da ist es eben ganz wichtig, auch zu unterscheiden zwischen Symptomen und zwischen Ursachen.
Kurzfristig kann man die Symptome mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen vielleicht bekämpfen, sagt Maren. Eine langfristige Lösung für das Problem Terrorismus ist das für sie allerdings nicht.
Ja, okay, aber unterm Strich weiß doch niemand, wie diese langfristigen Lösungen aussehen könnten oder ob sie überhaupt funktionieren würden. Also wie möchte der konstruktive Journalismus diese Lösungen oder Alternativen denn dann überhaupt aufzeigen?
Ja, das hat mir Maren auch tatsächlich gesagt. Sie sagte, es könnte helfen, ein Ereignis wie die Anschläge in Brüssel nicht so isoliert zu sehen, sondern man müsse eben auch über die globalen Rahmenbedingungen wie den Handel mit Erdöl sprechen, die zu einem solchen Ereignis führen. Und sie hat gesagt, dass wir uns fragen müssen, welche Werte wir vertreten, was wir für gut halten und was wir für schlecht halten. Und diese Werte müssten wir dann in unseren Gesetzen verankern.
Das ist natürlich eine wichtige und zentrale Frage. Was ist ein Irrglaube? Was ist gut? Was ist schlecht? Welche Werte wollen wir umsetzen? Die wir hier haben und sagen, das ist falsch, das ist für uns falsches Handeln, die müssen auch in unseren Gesetzen verankert sein. Und das bedeutet, dass eben zum Beispiel mit Ländern, wo solche Regimes vorherrschen, eben kein Handel betrieben werden dürfte, um diese Werte eben auch da umzusetzen und zu zeigen, das ist nicht nur ein Wert, den wir irgendwie in Reden schwingen, sondern es ist ein Wert, der wirklich in unseren Gesetzen verankert ist.
Was ist denn deine Einschätzung? Also dieser Gedanke, den größeren Rahmen von Problemen aufzuzeigen, zu versuchen, Lösungen dafür anzubieten, gibt es das tatsächlich nur in dem konstruktiven Journalismus? So ein bisschen bekannt kommt es mir auch schon vor an der einen oder anderen Stelle.
Nee, das glaube ich auch nicht unbedingt, dass es jetzt so das Feld von denen ausschließlich ist, aber dieser Anspruch hilft uns als Journalisten natürlich auch, unsere eigene Berichterstattung zu hinterfragen. Und ich finde, es ist schon eine gute Idee, dass man nicht nur die Probleme erwähnt, sondern auch Lösungsvorschläge macht und auch wirklich den Kontext, das Drumherum bei einem Thema berücksichtigt, so wie die neue Plattform Perspective Daily es bald tun möchte. Ist aber natürlich die Frage, ob diese Art von Nachrichten, bei denen es immer auch um Hintergründe geht, von den Menschen auch genauso gerne gesehen und gehört werden.
Es gibt ja auch das Sprichwort, only bad news are good news, also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Ne?
Ja, und ob das eher mit den Medien zu tun hat oder mit der Art und Weise, wie wir Menschen Medien konsumieren, ist natürlich so die Frage. Man möchte gerade als Konsument natürlich auch Nachrichten, die schnell verständlich sind und deswegen dann immer schon auf bestimmte Ereignisse reduziert sind. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass man sich dann auch hintergründig und konstruktiv mit Themen auseinandersetzen kann.
Konstruktiv und lösungsorientiert denken. Auch oder gerade nach den Terroranschlägen in Brüssel, der sogenannte konstruktive Journalismus sucht nach Wegen, um das möglich zu machen. Und wie die aussehen sollen oder können, das hat uns Benedikt Wischer erklärt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir müssen über Geld sprechen. Am besten und am liebsten tue ich das mit Pascal Fischer. Du bist bei mir und hast eine revolutionäre Erkenntnis mitgebracht für uns alle. Und zwar, wenn wir Geld abheben, sind die Scheine nicht überall gleich gestückelt. Und das ist kein Zufall. Pascal, warum ist das so?
Weil sich das nach der Bank und nach dem Standort richtet. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung im Gespräch mit Marco Scheller. Der kommt von Wincor Nixdorf, also diesem Computerhersteller. Mhm. Und die sind verantwortlich für 2/3 der Automaten hierzulande. Also 10er, 20er, 50er Euro Scheine, die gibt's überall. Die sind dann immer so in einzelnen Kassetten im Automaten gelagert. Dann gibt's aber noch eine weitere Kassette und da kannst du dann 5 oder 100 Euro Scheine in die da reinlegen. Und die Stadtsparkasse München zum Beispiel nimmt eher 5er, die Postbank eher 100er.
Das heißt, jede Bank macht es anders, auch je nachdem, wo der Automat steht, also in welchem Stadtteil oder was?
Oh ja, und zwar oft im Einkaufsviertel gibt es dann die 100er-Scheine und neben Schulen eher so 5er. Ne? Also ob die Leute jetzt Pelzmäntel kaufen wollen oder nur Kaugummis kaufen mit Taschengeld, macht einen Unterschied. Berlin ist arm, aber sexy, da wird dir sogar die Option 10 Euro öfter mal angeboten. Der Trend geht aber zum 100er, denn die kleinen Scheinchen machen zu viel Arbeit und Kosten.
Also für schnelle kleine Scheine lieber neben der Schule oder in Berlin Geld abheben. Das merke ich mir, Pascal. Mhm. Obwohl ich, also 5-Euro-Scheine finde ich schon auch praktisch einfach. Ich freue mich immer, wenn ich 50 Euro abhebe und dann sind auch mal 2 Fünfer dabei. Weil wenn ich mir morgens einen Kaffee hole am Kiosk, dann sehe ich schon immer die Verkäuferin, 50-Euro-Schein, jetzt kommt die Olle wieder und hat kein Kleingeld dabei. Dann hat die immer schon Panik in den Augen, weil ich ihr das Kleingeld klaue, quasi.
Ich sehe den Bankmitarbeiter, der die ganzen Fünfer schleppt, jeden Tag.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt eine Sache, da werde ich echt schwach. Egal, ob das jetzt morgens um 7 ist oder abends um 10. Frisches Graubrot mit Schokocreme drauf. Dreh ich durch. Wie geil ist das bitte? Ja, und dann kommt die Stiftung Warentest um die Ecke und macht mir die gute Laune kaputt, anstattdessen schlechte Laune, weil die haben nämlich 21 Schokocremes getestet und in 16 davon waren Schimmelpilzgifte. Allerdings muss man direkt hinterher schicken, die Menge an Giftstoffen, die die da gefunden haben, die liegt unter dem gesetzlichen Grenzwert. So, was machen wir denn jetzt? Also nie wieder Brot mit Schokocreme oder was ist die Konsequenz daraus? Ich habe nachgefragt und zwar bei Walter Krämer, der ist Statistikprofessor an der Technischen Uni Dortmund. Die wichtigste Frage mussten wir natürlich direkt zuerst klären. Ist der jetzt noch Schokocreme oder nicht?
Also diese Berichte, dass da Gift drin ist, die können mich überhaupt nicht erschüttern, denn alle möglichen giftigen Stoffe sind in allem, was wir essen, mehr oder weniger zahlreich enthalten. Die einzige Frage ist, ab welcher Grenze das gefährlich werden kann. Und solange die nicht erreicht ist, regt mich das überhaupt nicht auf.
Gut, dann lassen Sie uns doch mal über diese Grenze bzw. diese Grenzwerte sprechen. Wie kommen die denn zustande? Also in den USA gelten ja zum Teil ganz andere Grenzwerte für krebserregende Stoffe als in der EU oder eben jetzt zum Beispiel in Deutschland.
Ja, wir sind da besonders hysterisch, weil wir versuchen halt alle möglichen Gifte auf Null zurückzufahren, was natürlich völlig unmöglich ist. Die aktuellen Grenzwerte werden in aller Regel durch Tierexperimente gewonnen. Man guckt, ab wann es bei Tieren Schädigung, also die Wirkung schädlich wird und dann teilt man das nochmal durch 100 oder 1000. Das heißt, wir sind so weit von der Grenze entfernt, wo es wirklich gefährlich wird. Selbst wenn die Grenzwerte überschritten worden wären, Konjunktiv, wäre es immer noch völlig ungefährlich. Denn die sind so extrem vorsichtig gesetzt, da braucht man überhaupt keine Angst zu haben.
Aber wozu gibt es denn dann überhaupt diese Grenzwerte? Das klingt jetzt alles so sehr relativ, ja, was Sie sagen.
Um auf der sicheren Seite zu sein. Man möchte halt alle Risiken vermeiden und ist deswegen super, super, super vorsichtig. Und da sind andere Länder eben nicht so ängstlich wie wir und erlauben höhere Dosierungen, die immer noch völlig ungefährlich sind, aber wo dann man halt mehr davon mitkriegt, von allen möglichen bösen Stoffen, die es in der Welt so gibt.
Wie machen Sie das denn dann? Also Sie blenden diese Grenzwerte für sich komplett aus? Also auch wenn es heißt, irgendwie das sind Grenzwerte für Schadstoffe, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen beispielsweise?
Ich versuche schon, möglichst Gifte im Essen zu vermeiden. Und das tue ich, indem ich zum Beispiel keine Biokost esse. Wo in biologisch oder natürlich gezogenen Nahrungsmitteln sind natürliche Gifte in Riesenmengen vorhanden. Essen Sie mal 2 Kilo Biokartoffeln, das Solanin, was da in den Schalen, in den Augen steckt, bringt sie ins Grab oder nehmen sie schwarzen Holunder, da ist Samburonicrin drin, ein extrem giftiges Pflanzengift. Auch das Gift, was jetzt in dem Aufstrich gefunden wurde, kommt ja aus Haselnüssen, ist also in der Natur entstanden. Wenn Sie Haselnüsse so essen würden, ohne die per Umweg über den Schokoladenaufstrich zu sich zu nehmen, wären Sie viel, 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 viel stärker gefährdet als durch die künstliche Schokolade.
Also Sie sehen es tatsächlich relativ gelassen, ne?
Also wer sich mit künstlichen Lebensmitteln umbringen will, der muss schon sehr, sehr, sehr viel davon essen.
Aber wie ist das bei diesen künstlichen Lebensmitteln aus dem Supermarkt? Warum gucken wir da so besonders genau hin? Und Sie haben ja jetzt eben schon 2 Beispiele genannt. Natürliche Lebensmittel, da sind wir irgendwie weniger skeptisch. Ja, Woran liegt das? Weil man denkt, naja, das kommt aus der Natur, das muss doch gesund sein.
Wir haben so quasi die natürliche Denkweise. Natürlich ist gleich gesund und gut, künstlich ist gleich gefährlich und schlecht. Und das ist überhaupt nicht richtig. Die gröbsten und die gefährlichsten Gifte kommen alle in der Natur völlig natürlich vor. Es gibt einen amerikanischen Kollegen, Bruce Ames, der wohl bekannteste Biochemiker der Welt, der hat das mal gemessen und nach seiner Aussage sind 99,9% aller Gifte und Schadstoffe in unserer Ernährung von Natur aus bereits schon drin. Und erst 0,1% werden durch die Verpackung, durch die Bauern, durch den Handel nachträglich hinzugefügt. Und auf dieses 0,1% stürzen sich wie die Geier solche Vereinigungen wie Warentest oder Ökotest und machen dann die Leute verrückt. Ich finde das schon semi-kriminell, um es mal ganz ehrlich zu sagen.
Ja, Sie klingen jetzt wenig begeistert.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine ganz üble Masche, die Leute zu verängstigen. Die Leute, wenn die wirklich den Menschen gutes Essen nahebringen sollten, dann sollten die mal vor den Giften warnen, die von Natur aus in unserer Ernährung in riesigen Mengen drin sind und über die sich kein Mensch aufregt.
Okay, aber
Beispiel
jetzt ist
Himbeeren zum Beispiel. Wenn Sie Himbeeren künstlich herstellen wollten, würde das sofort verboten werden, weil da sehr viele Gifte drin sind, etwa 34 giftige Ester und andere Pflanzengifte, etwa das Lebergift Kumarin, die sind Himbeeren in großen Mengen natürlich vorhanden. Wenn etwa die Firma Nestlé Himbeeren künstlich herstellen wollte, würde das sofort verboten werden, weil da sämtliche Grenzwerte, die für künstliche Lebensmittel gelten, überschritten sind. Aber die Natur darf das und uns regt es nicht auf.
Das heißt aber auch, ich meine, wir tun es ja auch, wir verbreiten diese Meldung von Stiftung Warentest auch dadurch natürlich weiter, dass wir jetzt drüber reden. Das heißt, wir, die Medien, sind auch ein bisschen dran schuld daran, dass dann so eine gewisse Hysterie entsteht.
Ich habe eine Theorie, dass die Medien gerne dann Meldungen über Schadstoffe verbreiten, wenn sie eine humane Quelle des Unfugs dingfest machen können. Das heißt, die Medien brauchen Opfer und die Medien brauchen Sündenböcke. Und die Natur ist, wenn sie ehrlich sind, ein sehr ungeeigneter Sündenbock. Die können sich schlecht für irgendwas Böses verantwortlich machen. Und deswegen stürzen sich ihre Kollegen mit Gusto immer dann auf so eine Meldung, wenn eine humane Quelle der Gefahr identifiziert werden kann.
Also humane Quelle, wenn Menschen dahinter stecken, dann regen wir uns besonders auf. Der Meinung ist Walter Krämer, der ist Statistikprofessor an der Technischen Uni in Dortmund. Und ich habe mit ihm gesprochen über Schadstoffe und die dazugehörigen Grenzwerte in Lebensmitteln.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Was war denn heute sonst noch los an diesem Mittwoch? Wir sagen es euch.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Mit Pfeil und Bogen für die Armen und Unterdrückten der Welt kämpfen, das machen gerade viele Film- und Serienhelden, zum Beispiel Katniss Everdeen in Die Tribute von Panem oder Oliver Queen in Arrow. Offenbar motiviert das auch viele Deutsche, mal einen Bogen in die Hand zu nehmen. Der Deutsche Schützenbund meldet einen starken Mitgliederzuwachs. Der Leiter für die Abteilung Bogensport sagte dem Sportinformationsdienst, dass einige Vereine schon einen Aufnahmestopp verhängen mussten, weil sie den Andrang nicht bewältigen können. Trotzdem freuen sich die Bogenschützen über den Hype. Sie hoffen, dass für einige aus dem Hobby mehr werden könnte und die dann auch im Wettkampfbereich antreten. Da schlägt sich Deutschland aktuell gar nicht so schlecht. Bei der Hallen-WM gab es Anfang März 2 Goldmedaillen. Wer regelmäßig kifft, dem droht der soziale Abstieg. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie der University of California. Mehr als 1000 Neuseeländer wurden dafür von ihrer Geburt an beobachtet bis zu ihrem 38. Lebensjahr. Heraus kam, die Leute, die mindestens 4-mal pro Woche Cannabis konsumierten und das über mehrere Jahre hinweg, die endeten in einer niedrigeren sozialen Klasse als ihre Eltern. Sie bekamen zum Beispiel weniger Gehalt, einen schlechteren Job und waren schlechter ausgebildet. Neben finanziellen Schwierigkeiten hatten die extremen Kiffer auch mehr soziale Probleme als andere Teilnehmer. Am Arbeitsplatz gab es zum Beispiel mehr Fälle von Diebstahl und Lügen für einen besseren Posten, in Partnerschaften mehr Fälle von Gewalt und Kontrollsucht. Die Autoren sagen, dass diese Sozialstudie keine Argumente für oder gegen die Legalisierung von Cannabis liefert. Sie besagt demnach nur, dass Cannabis für den Langzeitgebrauch ungeeignet ist. Das Sumatra-Nashorn und der Mensch sehen sich nicht so oft. Das Nashorn ist nämlich extrem selten. Zum ersten Mal seit 40 Jahren haben Tierschützer in Indonesien jetzt aber wieder eins entdeckt. Auf der Insel Borneo war es nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF in eine Grube gefallen. Das Nashorn wurde befreit und soll jetzt mit einem Hubschrauber in ein Reservat geflogen werden. Tierschützer sind lange davon ausgegangen, dass die Sumatra-Nashörner auf Borneo ausgestorben sind. Inzwischen wurden aber wieder welche mit einer versteckten Kamera gesichtet. Das Sumatra-Nashorn ist die kleinste Nashornart. Es ist stark behaart und hat 2 Hörner auf der Nase.
Die Radio Wissen.
Was hilft gegen Hass? Na, ist doch eigentlich ganz klar. Die Liebe, selbstverständlich. Ja, das klingt natürlich naiv, aber wir wollen trotzdem ganz fest daran glauben. Und Katrin Wessling, die glaubt auch dran, sehr sogar. So sehr, dass sie gestern nach den Angriffen auf Brüssel den Hashtag auf die Liebe gestartet hat. Und Rubbel die Katz war Twitter voll mit eben genau diesem Hashtag. Und Katrin, du hast dich schon drüber gefreut, oder?
Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich das sehr schön fand. Ich hatte so ein bisschen Sorge am Anfang, dass es vielleicht sein könnte, dass das Hashtag falsch verstanden wird oder auch aufgenutzt wird für irgendeinen Quatsch. Aber tatsächlich hat sich das Internet gestern von seiner besten Seite gezeigt. Und das war sehr schön. Und auch zu lesen, dass das vielen ein bisschen geholfen hat gestern Abend.
Jetzt muss man dazu sagen, du bist ja vom Fach, ne? Also du bist Journalistin und du bist auch Social Media Redakteurin. Du weißt also prinzipiell, wie sowas funktioniert. Was genau war denn jetzt eigentlich bei dir gestern so die Eingabe eben genau zu diesem Hashtag, auf die Liebe? Also war das spontan? Hast du da lange rum überlegt oder wie war das?
Also es wäre total super, wenn ich vorher wüsste, was viral wird und was nicht, weil ich dann wahrscheinlich den bestbezahltesten Social-Media-Job der Welt hätte. Aber es war tatsächlich einfach Zufall. Also auch ich wäre auch selber nie auf die Idee gekommen, daraus einen Hashtag zu machen. Aber irgendwie haben Leute bei Facebook angefangen, ja, mein Bild halt entweder nachzustellen oder zurückzuposten.
Jetzt muss man dazu sagen, man konnte dich sehen gestern Abend, ne? Du hattest einfach, weiß ich jetzt nicht, in deiner Wohnung oder in der Redaktion. Man sieht dich auf jeden Fall und du hast ein Glas mit irgendwas zu trinken in der Hand.
Genau, genau. Das war ein Glas Alkohol und ja, ich wollte irgendwas dazu schreiben und es war Quatsch halt, so wie man es halt manchmal macht bei Facebook. Und ja, wie gesagt, dann kamen halt sehr, sehr viele Reaktionen und dann ging es halt auch rüber bei Twitter und dann, weil ich erst darüber schrieb, dass es sehr lustig ist, was wir da gerade machen, und dann brauchte es einfach einen Hashtag, damit es gesammelt ist und nicht alles verloren geht. Und ja, es haben dann alle irgendwie ganz schnell benutzt und offensichtlich läuft Twitter gerne. Überraschung.
Also es war eine spontane Idee von dir und dann, wie ging es dann weiter? Also dann war das einmal draußen in der Welt und was ist dann passiert?
Ja, also es haben halt immer mehr Leute dieses Hashtag entdeckt und haben dann selber Fotos von sich hochgeladen oder haben Sachen dazu geschrieben. Also es war ein sehr, sehr großes kollektives Ding eigentlich und es war sehr schön. Und hat sich dann halt auch total schnell verselbstständigt. Also spätestens als einige größere Accounts diesen Hashtag aufnahmen, Nicole Dietmann zum Beispiel, war das halt was in der Welt. Und als es dann auch noch Stop Islam verdrängt hat.
Den Hashtag gab es auch gestern, ne? Mhm.
Genau, und da war ich auch sehr unglücklich drüber und das war natürlich ganz toll. Also danach ging es dann halt, explodierte es, weil ja alle auch wollten, dass dieser andere Hashtag halt weg ist, weil die Botschaft gestern nicht sein sollte, dass wir irgendwas hassen oder irgendwas nicht wollen, sondern eher, dass wir genau das Gegenteil wollen.
Hast du denn jetzt nur positive Reaktionen bekommen oder gab es auch ein paar Reaktionen, die gesagt haben, boah, hör mal, Katrin, wie naiv ist das denn, dass Liebe so das Heilmittel ist?
Total wenig, also so wenig wie, glaube ich, noch nie ich auch gesehen habe. Also in meinem Job kriege ich das ja auch ständig mit. Und ich glaube, es liegt einerseits daran, weil eben viele größere Accounts mitgemacht haben. Andererseits, glaube ich, ist es mir, also habe ich es halt auch viel, glaube ich, einfach ausgeblendet, weil ich es dumm finde. Also ich finde halt immer, dass man das entweder ignoriert oder mit einer vernünftigen Begründung, aber so ein dummer Vorwurf, das habe ich einfach ignoriert. Natürlich geht es nicht darum, irgendwie, dass wir irgendwie mit einem Hashtag die Welt verändern können oder dass das jetzt irgendwie die riesige Solidaritätswelle war, die die Welt schon immer gebraucht hat. Ich glaube aber, dass es trotzdem okay ist, sowas zu machen und ich glaube auch, dass es schon komplett sein Ziel erreicht hat, wenn nur 100 Menschen gestern deswegen einen weniger beschissenen Abend hatten.
Was glaubst du denn, warum überhaupt so viele Leute mitgemacht haben?
Ja, ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn ich es analysieren würde, glaube ich tatsächlich, dass es eben diese Gegenbotschaft war. Also das, was ich ja selber auch bei Spiegel Online seit Wochen, Monaten sehe, sind schlimme Nachrichten. Es gibt Anschläge, Terror, die Flüchtlingskrise ist omnipräsent, die AfD. Also es gab immer nur Hass eigentlich die ganze Zeit im Netz und alle haben sich gegenseitig zerfleischt. Und gestern Abend war es halt ein ganz schnöder Gegenentwurf, Alkohol und Liebe. Und ich glaube, deswegen hat es funktioniert, weil es eben mal kein Dagegenhaffen war oder Dagegenschreien, sondern einfach was Schönes zur Abwechslung.
Ein schnöder Gegenentwurf, Alkohol und Liebe, zusammengefasst im Hashtag auf die Liebe. Ausgedacht hat sich das Ganze Katrin Wessling, die ist Autorin und Social-Media-Redakteurin bei Spiegel Online. Und Jill Phoenix, die hat auch noch was dazu getwittert. Die größte Macht im Universum muss mal selbstbewusster werden und die Show an sich reißen. In diesem Sinne, auf die Liebe.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Am Tag nach den Anschlägen in Brüssel gehen die Diskussionen los. Die Attentäter waren polizeibekannte Kriminelle. Warum konnten die überhaupt noch einen Anschlag planen? Warum können die in der EU hin und her reisen, ohne erkannt zu werden? Warum können die an Waffen kommen, aus Frankreich entwischen und in Belgien untertauchen? Ein Verdächtiger ist wohl auch im deutschsprachigen Raum herumgereist. Da kommt eine bekannte Forderung auf. Die europäischen Geheimdienste müssen ihre Daten abgleichen oder eine gemeinsame Terrordatenbank aufbauen. Pascal Fischer, wer hat denn jetzt den Vorstoß gemacht?
Ja, natürlich einer, der deutsche Innenminister Thomas de Maizière. Der sagte in der ARD, wir müssen schauen, wer überhaupt hineinkommt in den Schengen-Raum.
Wir haben allerdings an der Außengrenze der Schengener Grenze zu viele Sicherheitslücken. Das haben wir bei der Flüchtlingsfrage festgestellt. Ich schlage auch vor, dass wir ein sogenanntes Ein- und Ausreiseregister für alle diejenigen führen, die in den Schengen-Raum hineinkommen. Wenn wir uns im Schengen-Raum frei bewegen wollen, dann müssen wir sicher sein, wer in den Schengen-Bereich kommt. All das wird jetzt weiter zu diskutieren sein.
Ist natürlich eine nicht ganz unberechtigte Forderung. Abdelhamid Abaoud, der Drahtzieher der Pariser Anschläge, der hat in einem Islamistenmagazin schon geprahlt. Er sei mehrfach in Europa ein- und wieder ausgereist.
Ja, okay, aber den hier aufgewachsenen Terroristen, den erfasst man ja dadurch eben überhaupt nicht.
Ja, deshalb kommt dann auch de Maizières Forderung nach einer europäischen Vernetzung.
Wir brauchen eine Verbindung der sozusagen getrennten Datentöpfe, die wir haben im Visumsbereich, im Schengener Bereich, im klassischen Sicherheits- und Fahndungsbereich.
Warum dauert das so lange?
Ja, das ist europäisches Recht. Wir hatten massive Datenschutzbedenken gegen all das. Vielleicht gibt es sie noch. Auch wir in Deutschland haben erst die große Flüchtlingskrise gebraucht, um endlich ein System herzustellen, dass wir Flüchtlinge diese Daten miteinander verknüpfen können. Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten und darüber hinaus, und wir sind in Krisenzeiten, hat die Sicherheit Vorrang.
Naja, warum hat das bisher nicht so ganz geklappt? Antwort ist einfach. Natürlich gibt es da auch Befindlichkeiten, da misstraut der Geheimdienst der Polizei. Da ist ein europäischer Partner vielleicht vertrauenswürdiger als der andere und deshalb wurde es vielleicht bislang noch nichts.
Gut, jetzt ist vielleicht der ein oder andere verwirrt von dem, was er gerade gehört hat, weil diese Diskussion, die kennen wir doch, die hatten wir doch erst.
Ja, das bezieht sich auf die neuen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung. Die ist seit Mitte Dezember wirksam. Telekommunikationsdaten der Bürger, die können jetzt für eine gewisse Zeit grundsätzlich gespeichert und damit natürlich auch ausgewertet werden. Ähnlich klingt vielleicht auch für manche Ohren, dass man eine deutschlandweite Antiterror-Datei hat, ne? Also Personen, Vereinigungen, Bankdaten, Telefonanschlüsse, E-Mail-Adressen, die meisten davon übrigens im Ausland, die kommen in diese Antiterror-Datei. Die Daten werden eingetragen von der Polizei, von Nachrichtendiensten, von Bund und Ländern, vom Zoll, vom militärischen Abschirmdienst und so weiter, also insgesamt von 38 Behörden, aber deutsch, auf der deutschen Ebene wohlgemerkt. Und auch da herrschte natürlich viel früher echte Kleinstaaterei.
Und das möchte man jetzt in einem größeren europäischen Rahmen. Folgt dieselbe Diskussion wie bei der deutschen Vorratsdatenspeicherung jetzt in Europa?
Ja, so ähnlich sieht es Anne Roth. Die ist für die Partei Die Linke im NSA-Untersuchungsausschuss.
Weil das die klassische reflexhafte Reaktion ist. Es gibt einen Anschlag und die Innenpolitiker wollen mehr Daten, weniger Datenschutz, erklären aber nicht dazu, warum das eigentlich tatsächlich in so einem Fall helfen soll.
Ja, denn nochmal, vor den Pariser Anschlägen, vor den Anschlägen wohlgemerkt, hatte Abdelhamid Abaoud seine Pläne kundgetan in einem Hochglanz-Terrormagazin des IS. Und Sascha Lobo, der spottete damals auf Spiegel Online schon, die Geheimdienste lesen noch nicht einmal Zeitungen und wenn dafür schon keine Zeit da ist, ja, wann ist dann die Zeit dafür die Auswertung von Gigabyte-Mengen?
Klingt so, als wäre man auf andere Medien fixiert, E-Mails, Handys, Telefone?
Ja, das Gefühl hat auch Anne Roth.
Ich bin sowieso relativ fest davon überzeugt, dass Leute, die vorhaben, Anschläge zu begehen und sich sicher sind, dass sie in irgendeiner Weise überwacht werden, wahrscheinlich gut darauf achten, dass sie Wege der Kommunikation finden, die nicht so einfach abhörbar sind. Was ich daran insgesamt sehr bedenklich finde, ist, dass überall Grundrechte abgebaut werden sollen. Und ich glaube, damit ist dann genau das Ziel erreicht, was die Terroristen eigentlich haben wollen.
Ja, und am Ende gilt natürlich auch, wenn die Daten nur eine begrenzte Zeit gespeichert werden, dann sind sie vielleicht schon weg, ehe man weiß, dass man sie überhaupt vergleichen möchte.
Freiheit gegen Sicherheit, da ist sie wieder, die Debatte, die wir schon sehr oft gehört haben. Vielen Dank an dich, Pascal. Mein Name ist Sonja Meschkat, wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.